Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Er scheut sich nicht vor schwierigen Stoffen, heißt es über unseren Leute-Gast, Filmemacher Philipp Koch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie gehören zu den jungen deutschen Filmemachern, wurden schon für Ihren ersten Langfilm Pico mit mehreren Preisen ausgezeichnet, nach Cannes eingeladen. Und jetzt am Sonntag läuft Ihr dritter Tatort. Ein Rentner tötet seine demenzkranke Ehefrau. Was hat Sie an diesem Stoff gereizt?
Ja, es ist buchstäblich etwas, was erstmal eines der dringendsten Probleme und Themen, so finde ich, politisch in den nächsten Jahren und auch für jetzt. Und das Drehbuch von der Katrin Bühlig, was wirklich ganz wunderbar war, hat sich einfach nicht gescheut davor, ganz tief in diese Welt einzutauchen, hinter verschlossenen Türen und die Überforderung von Menschen in der häuslichen Pflege wirklich schonungslos zu zeigen. Und das fand ich ganz toll, weil das sehr emotional ist, wirklich ein wachrüttelnder Film, ein wachrüttelndes Buch, der die Menschen zum Nachdenken anregen soll.
Wobei ja die Drehbuchautorin selbst gesagt hat, na, für einen Tatort ist das eigentlich kein Stoff. Warum haben Sie dennoch einen Tatort rausgemacht?
Ja, das Tolle am Tatort ist, dadurch, dass man so ein großes Publikum hat, kann man wirklich sehr viele Menschen aufmerksam machen darauf, sensibilisieren darauf. Und in einem anderen Format, wenn es dann einfach wesentlich, also wir reden hier wirklich von vielen Millionen Menschen weniger sehen, dann ist natürlich, sehen es weniger Menschen reden drüber und da kann sich auch dann natürlich weniger tun.
Das ist das Bremer Ermittlerteam, Sabine Postel und Oliver Mommsen. Wie packen Sie das jetzt in eine Krimi-Handlung, ohne vielleicht zu viel zu verraten?
Ja, also das wird natürlich am Sonntag dann jeder sehen. Das Spannende an dem Projekt, an dem Drehbuch ist, dass wir am Anfang so eine offene Täterführung haben. Also wir sehen tatsächlich am Anfang, bringt dieser Rentner seine Frau um in der Überforderung, weil sie seit Jahren schwer an Alzheimer erkrankt ist. Und wir wissen natürlich, dass er der Mörder ist. Und es geht darum, war es Mord oder eben nicht. Und es gibt dann später hinaus noch einen klassischen Mordfall, der dann weiter und tiefer auch in mafiöse Pflegebetrugsstrukturen eintaucht und entfaltet sich dann eigentlich sehr schön vom Persönlichen hin in einen politischen, gesellschaftlichen Kontext.
Was war denn gerade bei diesem schwierigen Thema die größte Herausforderung?
Also die größte Herausforderung regiemäßig auch für mich war einfach diese viele der Darsteller, die teilweise auch deutlich älter waren, in diese Extreme reinzuführen. Also von Mord und Totschlag und wirklich diese die Alzheimer-Geschichten, das geht wirklich auch dann den Zuschauer wirklich an die Nieren. Und für die Darsteller war die diese Takes wieder und immer wieder machen müssen natürlich wirklich eine riesige Herausforderung. So. Und die haben das aber ganz, ganz toll gemacht.
Das sind keine bekannten Schauspieler, die man darin sieht. Ist das Absicht?
Ja, es war mir sehr wichtig, da jetzt keine großen Stars zu besetzen, die sofort natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sondern wirklich mit Darstellern zu arbeiten, wo man sich nicht sozusagen um Image und oh, ich kenne den jetzt von da und da, so Gedanken, die beim Zuschauer dann oft irgendwie mitspielen.
Sonst sind es ja die bekannten Schauspieler, sind dann immer die Mörder, ne? Das ist dann auch schon klar.
Genau, und dann weiß man, das sollte nicht so sein hier.
Im Toten Winkel heißt der Tatort, der am Sonntag zu sehen ist. Philipp Koch, der Regisseur, unser Leute-Gast heute Vormittag. Ein Rentner tötet seine demenzkranke Ehefrau und der Zuschauer wird nicht geschont. Können Sie uns ein paar Szenen davon einfach mal beschreiben, wo der Zuschauer nicht geschont wird?
Ja, es fängt gleich eigentlich damit an. Es geht ziemlich ans Eingemachte, wenn eben dieser Rentner seine Frau, die friedlich im Bett noch schläft, mit einem Kissen erstickt. Dieser Todeskampf wird auch nicht wirklich aufgespart, um dieses Leid zu zeigen und auch die Schwierigkeiten für diese Figur. Und das ist eine dieser Szenen, die wirklich sehr unter die Haut gehen und auch den Zuschauer gleich am Anfang wachrütteln sollen für die Verzweiflung und die Überforderung, mit denen ganz viele Menschen in der häuslichen Pflege, jetzt in dem Fall natürlich dann ein Extremfall und dann ein Schlusspunkt einer tragischen Beziehung darstellen.
Was haben Sie denn auch vielleicht im Verlauf der Dreharbeiten und auch vorher in der Recherche über die Situation der Pflegenden erfahren, was Sie vorher vielleicht noch nicht wussten?
Ja, also ich wusste tatsächlich nicht, dass also jetzt 2,8 Millionen Pflegekräfte, dass die meisten von denen wirklich zu Hause betreut werden und dass wirklich fast 80% in einer Untersuchung angegeben haben, dass sie schwer oder sehr schwer überlastet und überfordert sind. So. Weil das spielt einfach, und deshalb auch der Titel im Toten Winkel, Die häusliche Pflege spielt wirklich hinter abgeschlossenen Türen und wo niemand hinschaut und wo niemand auch drüber spricht, weil niemand sich natürlich seine Überforderung auch eingestehen will. Genau.
Ja, ist ein Thema, was uns letztendlich im Leben ja alle betrifft. Hatten Sie auch einen persönlichen Zugang?
Meine beiden Großeltern, die sind im Heim gestorben. Da war es zum Glück nicht mit häuslicher Pflege. Hatte das da zum Glück jetzt in dem Fall nichts zu tun, aber auch Demenz und Alzheimer sind jetzt Geschichten, die ich da auch erlebt habe. Zum Glück nicht in so einem extremen Stadium, wie das ganz viele andere erleben oder wie das jetzt im Film stattfindet. Aber ich glaube, das ist auch ein Film, der, man muss gar nicht eine persönliche Erfahrung haben, die einem jetzt diesem Film sozusagen dann da ein besseres zu empfinden geben, sondern das kann auch, es gibt ja auch diese Episode von diesem jüngeren Ehepaar, weil es geht ja nicht nur um Altern, sondern auch in dem Fall ein schwerer Unfall, der dann, wo ein junges Ehepaar, eine junge Familie dann in die häusliche Pflege gezwungen wird. So. Und es kann wirklich buchstäblich jedem so über Nacht passieren, dass man mit diesem existenziell völlig alles veränderten Thema dann zu tun hat.
Es ist dann auch zu sehen, dass das Thema der Ermittlerin, Sabine Postel spielt die Ermittlerin, auch sehr nahe geht. Inwiefern war das vielleicht dann auch während der Dreharbeiten tatsächlich im Team zu spüren?
Ja, für Sabine Postel war das natürlich besonders schwierig, weil sie selbst einen ähnlichen Fall damit zu tun hatte. Deshalb war das für sie besonders emotional. Aber es gab ganz viele im Team, also auch andere Schauspieler, die mit Pflege und Demenz zu tun hatten. So. Und es war eine sehr emotionale und auch immer wieder sehr beklemmende Erfahrung dann, am Set und bei den Dreharbeiten sich immer wieder so in diese Situationen reinwerfen zu müssen.
Tatort ist etwas, was viel diskutiert wird. Kritiker sagen, es wird viel zu viel experimentiert. 2017 war das Jahr der Experimente beim Tatort. Da liefen auch zwei von Ihnen. Inwiefern waren Sie an den Experimenten beteiligt?
Naja, das Experiment ist ein bisschen auch eine Definitionssache. Offiziell waren die Tatorte, die ich gemacht hatte, waren gar keine Experimente. Sie wurden nur dann im Nachhinein, als es besonders nach diesem Horror-Tatort so einen großen Aufschrei gab, wurde dann plötzlich so in den Medien berichtet, dass der Porno-Tatort auch ein Experiment gewesen sei.
Skandal-Tatort hieß es dann anschließend.
Genau, Skandal-Tatort, so, das mag tatsächlich vielleicht sein. Aber sozusagen im Experiment im Sinne, dort wird erzählerisch, formal etwas so ganz Neues so gemacht, war das in dem Sinne gar nicht. Also der Tatort Hardcore war eigentlich in seiner Erzählstruktur ganz, ganz normal. Ein Whodunit, eine Leiche am Anfang eines Films und zwei Kommissare klären diesen Mord auf. Das Spezielle und das Gewagte, Mutige und auch Kontroverse war natürlich das Milieu, in das dieser Film eingetaucht ist. In diese auch natürlich auch dann in einer gewissen Schonungslosigkeit diese Welt erzählt.
Ja, wobei, da gab es ja viele Diskussionen, ob so etwas überhaupt um 20.15 Uhr gezeigt werden dürfte. Schlagzeilen wie "so viel Sex gab es noch nie im Tatort". Wie haben Sie sich der Kritik dann gestellt?
Also mich hat es teilweise, also natürlich hat man es so ein bisschen kommen sehen, was gerade so die Springerpresse etc. so betrifft, sodass natürlich da groß berichtet wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann doch überrascht war im Jahre 2017, 2018, dass das dann immer noch Sexualität so ein tabuisiertes Thema dann doch ist, obwohl das gerade auch Deutschland eines der größten Pornokonsumentenmärkte ist. Und der Film prangert natürlich so diese Doppelmoral auch an, so dass das jeder irgendwie konsumiert, aber keiner gibt's zu und keiner spricht darüber und vor allem jeder verteufelt dann, wenn jemand da mitmacht oder das konsumiert. Und das hat sich auch so ein bisschen dann in der Resonanz dann natürlich wiedergespiegelt. Also mich hatte dann auch ich hatte dann auch Zuschriften von ganz erzürnten Zuschauern bekommen, dass ich doch irgendwie als Kanalarbeiter arbeiten sollte lieber.
Haben Sie solche Zuschriften beantwortet?
Die habe ich, wenn die dann so polemisch waren, habe ich die dann doch eher im E-Mail Papierkorb gelassen, so. Aber es gab auch wirklich fundierte Diskussionen so und die wirklich auch legitim waren in der Auseinandersetzung mit dem Film, auf die ich dann schon eingegangen bin.
Was war denn Ihre Botschaft im Film?
Für Hardcore jetzt?
Für Hardcore, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind, ja.
Ja, also der Film wollte vor allem wirklich auf diese Doppelmoral aufmerksam machen, die, wie ich jetzt schon gesagt hatte, einfach so ein riesiger Markt ist. Und vor allem der in Zeiten des Internets unfassbar einfach, viel zu einfach zugänglich ist, auch für junge Menschen und Kinder. Also es sind wirklich, wenn man ein Smartphone besitzt, kommt man wirklich in 5 Sekunden auf wirklich die allerhärtesten Pornoseiten und das schauen sich 10-jährige Kinder auf dem Schulhof dann an. Und das finde ich hochgradig bedenklich und etwas, auf das dieser Film natürlich auch aufmerksam machen musste. Gleichzeitig erzählt er natürlich auch so von diesen tragischen und traurigen Schicksalen von Menschen, die es in diese Branche zieht, ohne die aber auch zu verteufeln. Also der Film ist jetzt sozusagen keine einseitige Kritik an sozusagen an dieser Branche, sondern es gibt ja so das Vorteil, dass da alles mit Missbrauch zu tun hat und Zwangsprostitution. Das ist gar nicht mehr so. Also beziehungsweise es war auch nie wirklich so. Das sind Menschen, die das ganz freiwillig machen so und sich so ihrer Gelüste hingeben, aber alles einvernehmlich und das ist sozusagen Teil ihrer Leidenschaft, die das ausleben. Und das finde ich dann schon spannend. Und irgendwie auch natürlich so fragwürdig, wie sehr darauf dann eingeprügelt wird.
In Wiesbaden läuft diese Woche das Fernseh-Krimi-Festival. Was macht denn Ihrer Meinung nach einen guten Krimi aus?
Also ich finde, ein guter Krimi muss in erster Linie spannend sein und unterhalten. Für mich ist aber ganz persönlich eigentlich in den Stücken, die ich zumindest inszeniert habe oder in den Geschichten, die ich erzähle, der Krimi per se und der Fall nie das, was mich zu einem Projekt sofort hinzieht, zu einer Geschichte, sondern für mich ist oft so der Kriminalfall oft wirklich eine Art Vehikel, um mich an Menschen, an Milieus und an Themen heranzutasten, die mit unserer Wirklichkeit, mit unserem Menschsein zu tun haben. Deshalb sozusagen kann man auch jetzt beim Toten Winkel zum Beispiel, wo wir am Anfang einen Mordfall haben, wo wir wissen, wer der Mörder ist, sagen so, okay, das ist von seinem Kriminalfall kein klassischer Whodunit so, sondern es geht dann um andere Fragestellungen, die jetzt gar nicht so mit dem Krimi-Ausrufezeichen daherkommen. Es gibt aber auch für alle Krimi-Fans dann einen Wendepunkt in diesem Film, ungefähr zur Hälfte, wo wir dann einen klassischen Krimi haben, der sehr spannend erzählt ist und der dann nochmal wirklich wiederum aber auch das als Vehikel nutzt, um in dem Fall über Pflegebetrug und mafiöse Strukturen mit korrupten Pflegediensten das thematisiert.
Im Fernsehen gibt's inzwischen mehr Morde als in Wirklichkeit, sagt der Drehbuchautor Sascha Arango. Gibt's nicht einfach zu viele Krimis?
Es gibt viel zu viele Krimis, ja. Also das kann sich gar keiner mehr anschauen, alles. So, ich finde, das ist auch ein Overkill. Aber es scheint auch irgendwie ein sehr deutsches Phänomen zu sein, weil ich meine, das wird ja nicht gemacht so aus Jux und Dollerei und weil alle Drehbuchautoren und Redaktionsleitungen um den Krimi machen wollen, sondern es gibt dafür schlichtweg einen großen Markt. Das bedeutet, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die sich das anschauen wollen. Und ich finde das als gesellschaftliches Phänomen auch irgendwo, vielleicht auch ein deutsches gesellschaftliches Phänomen interessant, diese Sehnsucht, ein Verbrechen aufzuklären, für Ordnung und für Recht zu sorgen. Eigentlich ganz interessant, das mal so aus dieser Warte zu betrachten.
Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viel Kritik, wie das eben dargestellt wird. Zum Beispiel auch von den SWR1-Hörern. Petra Faulhaber aus Wernau meldet uns nämlich gerade ins Studio und sie sagt, warum müssen die Tatorte einfach immer so blutig sein?
Ja, das finde ich auch, dass da teilweise wirklich übertrieben wird. Vor allem so aus blanker Effekthascherei und weil man irgendwie der eine oder andere meinen müsste, man muss jetzt hier Tarantino erzählen und irgendwelche riesen Actionfeuerwerke so. Das ist hier und da absolut legitim und kann man machen.
Streichen Sie das aus dem Drehbuch dann raus? Wie gehen Sie vor?
Das ist von Geschichte zu Geschichte wirklich unterschiedlich so. Also im Toten Winkel, glaube ich, sehen wir keinen einzigen Blutfleck. In anderen Geschichten, wenn das für die Story, für die Handlung, für die Figuren wichtig ist, dass in der Szene Blut fließt, dann finde ich das legitim. Ich glaube, es muss immer das richtige Maß herrschen zwischen dem, was die Geschichte erfordert und was man dem Zuschauer zumuten kann.
Auch an den Figuren gibt es Kritik, dass die Figuren oft mit ihren persönlichen Geschichten viel zu sehr im Vordergrund stehen. Das hat sich mehr und mehr so entwickelt. Warum?
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, einfach, dass man in der Flut von Kriminalfilmen und Serien, die wir in Deutschland haben, so ein bisschen einfach sehr viel so diese Columbo-artigen Ermittler haben, die wie Roboter durch Milieus laufen und recherchieren und ohne emotionale Beteiligung da Fälle aufklären, auf Dauer für den Zuschauer dann doch eher langweilig wird, emotional zumindest. Und mag aber auch wirklich gut sein, dass aus diesem Problem heraus dann zu viele Tatorte oder zu viele Krimis künstlich versuchen, eine emotionale Beteiligung für die Figuren dann noch zu machen. Und das geht dann relativ schnell auf die Nerven, wenn man irgendwie dann noch den irgendwie Nervenzusammenbruch des Kommissars erzählen muss, der aber überhaupt gar nichts mit dem Fall und mit der Geschichte zu tun hat. Dann ist das wirklich, dann nervt auch mich das, und weil es einfach auch für die Geschichte nicht notwendig ist.
Am Sonntag ist Ihr neuer Tatort zu sehen, im Toten Winkel. Es gab ja auch vielfach Kritik an den hohen Kosten des Tatorts. Können Sie sagen, was der Tatort am Sonntag gekostet hat?
Oh, was genau Budget war, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Radio Bremen hat nicht die allerhöchsten Budgets. Da gibt es sozusagen ganz andere Kandidaten. Deshalb, aber so normalerweise läuft sich so ein Tatort im 1-Millionen-Bereich ab. So, ich glaube, maximal 1,6 Millionen Euro für einen langen Spielfilm. Das hört sich wahnsinnig viel an. Es ist aber gemessen daran, wie viele Menschen an so einem Werk arbeiten, die alle dafür bezahlt werden, dann eigentlich doch relativ wenig, wenn man bedenkt, dass für einen Film im Kino, ein Til Schweiger-Film irgendwie dann irgendwie gleich 5, 6, 7 kostet und aber genauso lang ist, vielleicht manchmal sogar kürzer.
Wie viele Leute waren denn an der Arbeit beteiligt?
Das sind im Schnitt mit Sicherheit 50, 60, 70 Leute.
Und wo gehen dann die höchsten Kosten für drauf?
Das ist tatsächlich auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich, je nachdem, wo die größten Aufwände da sind. Beim Toten Winkel hat sich das, weil der Film technisch jetzt nicht so aufwendig war. Wir sind ja sehr dokumentarisch mit der Handkamera da dabei gewesen und haben jetzt keine großen Kranfahrten oder Verfolgungsjagden in so Actionsequenzen investiert. Deshalb hat sich das eigentlich so von Gagen und Gehältern über Kosten für die Nachproduktion, Tonbearbeitung, das ganze technische Gerät, das kostet sehr viel, hat sich aber alles da relativ die Waage gehalten.
Täuscht der Eindruck, oder hat man als Regisseur erstmal von Anfang an freie Hand und kann das Geld aus vollen Händen ausgeben?
Ja, das ist die Zeit, wo man das Geld aus vollen Händen ausgeben kann, regiemäßig, die, wenn es sie je gegeben hat, vielleicht in den 90ern noch ein bisschen mehr, die sind absolut vorbei. Also man muss jetzt gerade, was die Anzahl der Drehtage betrifft, schon einfach mit einem sehr viele Kompromisse eingehen. Also das ist schon wirklich alles extrem, extrem knapp kalkuliert. So. Und man muss einfach mit sehr wenig Zeit und sehr wenig Geld auskommen, um diesen Film auf ein Niveau zu heben, dass das wirklich am Sonntagabend dann einfach 8, 9, 10 Millionen Menschen wirklich 90 Minuten lang packend unterhalten muss.
Naja, bei 1,6 Millionen kann man nicht, glaubt man erstmal nicht, dass das wenig Geld sein soll. Ja. Aber vielleicht können Sie uns mal erklären, wie Sie denn auch arbeiten, wenn Sie sagen, mit den Drehtagen ist es schwierig. Wie wird vielleicht mit Produktionsfirmen dann kooperiert? Wie sieht das aus?
Das sind vor allem erstmal sehr lange Prozesse. Also von der ersten Idee für einen Tatort bis zu seiner Ausstrahlung können bis zu 3 Jahre vergehen. Da sind wirklich, da wird ein Autor gesucht, der eine Idee hat mit einer Produktionsfirma zusammen. Und dann wird dann erstmal ein Drehbuch entwickelt. Und das braucht Recherche. Das braucht auch wirklich die Zeit, um ein Drehbuch zu schreiben. Und das macht man alles zusammen. Und dann geht es in eine Vorproduktion. Da kommen dann ganz viele Menschen auf einmal dazu, um das umzusetzen. Und dann eben sozusagen dann dieser ganz neuralgische, entscheidende Punkt der Dreharbeiten, dort, wo das Wichtigste wirklich stattfindet, um den Film zu prägen. Dahin fließen mit die meisten Ressourcen. Und dann in der Nachproduktion wird auch nochmal teilweise bis zu einem halben Jahr oder länger, je nachdem auch wie so ein Schnittprozess. Manchmal muss man den Film dann neu erfinden, man muss ihn umschneiden, so dauert das nochmal dann irgendwie ein halbes Jahr, an dem wirklich fieberhaft und an dem viele Menschen dran arbeiten, dass dieser Film dann fertig wird.
Und da ja auch gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Kritik steht, wo lässt sich denn dann vielleicht auch sparen?
Naja, bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten lässt sich vor allem in diesem unfassbaren bürokratischen Aufwand, der mit diesen vielen verschiedenen Sendern so zusammenhängt, sparen. So. Also es geht ja nur ein ganz geringer Bruchteil der Rundfunkgebühren geht ja wirklich, fließt in Content, also in Filme und Beiträge etc. Es fließt unfassbar viel in einen gigantischen Verwaltungsapparat. Und da ist es eigentlich viel legitimer, das zu kritisieren, als das Geld, was dann tatsächlich in die Produktionen führt, weil wirklich reich.
Na, aber da müsste ich als Zuschauer ja sagen, das ist ja noch umso schlimmer. Ich möchte ja gute Produkte haben.
Ja. Das ist auch schlimm, so. Und das, aber es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, dass dort wirklich, ich sag mal, effizienter gearbeitet wird, so. Und dass da einfach dieser bürokratische, Apparat da entschlackt wird, so, und was jetzt überhaupt gar nicht so in Richtung irgendwie, da müssen weniger Menschen arbeiten, sondern da fließen einfach Gelder in irgendwelche Mechaniken und Ressourcen rein, die man einfach da wirklich einfach deutlich verbessern kann.
Wir sprachen gerade über die hohen Kosten des Tatorts. Am Sonntag ist Ihr nächster zu sehen. Sie machen ja auch andere Produktionen. Ist es so, haben Sie für einen Tatort mehr Geld zur Verfügung?
Nein. Also wenn man jetzt einen ganz kleinen Independent-Kinofilm hat, so, dann ist es natürlich weniger, dann ist man so im Mikrobudgetbereich, wo irgendwie dann Leute dann einfach nur auch aus Lust irgendwie an einem Projekt arbeiten. Da ist der Tatort schon besser aufgestellt, aber viel, viel, viel schwächer, budgetärmer als jetzt ein Kinofilm zum Beispiel. Also da wird wirklich so extrem einfach Sparmaßnahmen so gefahren, um einfach auch verantwortungsvoll mit den Rundfunkgebühren umzugehen.
Wie sehen denn solche Sparmaßnahmen aus?
Na, wir zum Beispiel in Bremen jetzt für den Toten Winkel war eine sehr smarte Überlegung von Radio Bremen, und das machen die schon länger, dass die zwei Stücke, die im Jahr haben, gleichzeitig drehen. Das heißt sozusagen, ich habe jetzt letzten Herbst nicht nur den Toten Winkel gedreht, sondern gleichzeitig dazu auch den nächsten, der jetzt im Herbst dann kommen wird. So. Und dadurch, dass man jetzt nicht zwei Drehtermine hat, sondern alles mit einem Team, mit denselben Schauspielern, also mit denselben Kommissaren drehen konnte, sind natürlich unfassbar viele Kosten gespart.
Und gleichzeitig bedeutet den einen beenden und dann den anderen drehen?
Oder teils. Also man will natürlich darauf hin, weil gerade in diesem Fall war das so, dass diese beiden Tatorte inhaltlich und formal extrem unterschiedlich sind. Das heißt, das Team dann echt gezwungen ist und auch die Schauspieler so komplett umzudenken von einem Drehtag auf den anderen. Das ist uns größtenteils ist es uns gelungen, aber es gab ein paar Drehtage, wo wir ein paar Szenen im Toten Winkel gedreht haben und dann ein paar Szenen aus dem nächsten Tatort, der das ließ sich da nicht vermeiden.
Leidet darunter nicht die Qualität?
Nein. Wenn man wirklich ein gutes Team hat, die beide Bücher sehr genau kennen, die ihre Rolle sehr genau kennen, die einfach lang genug dabei sind und Profis sind, vor allem jetzt auch wie in dem Fall mit wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft zu der Arbeit nachgegangen sind, war das kein Problem in dem Fall.
Wie ist es aus Amerika? Liest man so oft Sonderwünsche der Stars? Bei George Clooney soll es so gewesen sein, bei den Dreharbeiten zu Gravity wollte er neben seinem Wohnwagen, hatte sich vertraglich zusichern lassen, dass es noch einen eigenen Garten gibt, einen Basketballplatz und einen Swimmingpool. Welche Forderungen stellen Sabine Postel und Oliver Mommsen?
Tatsächlich nichts dergleichen, auch wenn ich das sehr lustig finde. Nein, die beiden, die wirklich wunderbar zu arbeiten waren, die waren wirklich sehr bescheiden und haben sich überhaupt nicht so dievenmäßig oder Starallürenmäßig so aufgespielt. Also das war wirklich sehr angenehm. Ich kann mich tatsächlich nicht an irgendeinen verqueren Sonderwunsch erinnern, der hier mal aufkam. So, also höchstens irgendwie beim Catering, dass man mal irgendwie einen Tag mal was anderes hat als das oder irgendwie Salat, vegan, vegetarisch oder so. Aber das ist bei anderen Teamleuten auch so. Also das ist überhaupt kein Problem gewesen hier.
Schon ihr erster Langfilm gewann mehrere deutsche Preise, sind nach Cannes eingeladen worden. Wir wollten über Ihren Weg ins Filmgeschäft sprechen. Ab wann wussten Sie, ja, Film ist genau mein Ding?
Also für mich hat das einerseits relativ früh angefangen durch meinen Großvater, amerikanischerseits, der ein ganz großer Filmfan war und so einen Speicher hatte. Der hat alles auf Video aufgezeichnet, so wirklich jeden Film. Das war ein Speicher voller Videokassetten und das war, ich habe da oft mit ihm Filme angeschaut und das war alles wie so, hatte so in dieser Dunkelheit und Film und Videokassetten überall Schränke, sowas fast religiös, spirituelles, magisches so für mich gehabt. Da war für mich aber noch nicht klar, das war unter 10 oder so, dass ich das selbst machen wollen würde. Erst so in den 90er Jahren, so in meiner Jugend, so war ich, hatte ich damals Pulp Fiction gesehen von Quentin Tarantino, wahrscheinlich wie ganz viele junge Männer meines Alters wollten mit diesem Film auch Filme machen. Mir ist es dann irgendwie gelungen, das umzusetzen, dann Jahre später, dann mit dem nach dem Abitur relativ schnell auf die Filmhochschule zu gehen.
Ja, und ich habe mir sagen lassen, für die Bewerbung bei der Filmhochschule, da haben Sie sich Tipps geben lassen von Ihrem Vater und den können die ARD-Zuschauer nämlich auch kennen. Woher?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist nämlich der Otto Koch, der im ARD-Buffet hier schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren tatsächlich kocht. Und mein Vater hat mir eigentlich jetzt nicht nur bei der Bewerbung, so, also vor allem für das damalige Kolloquium, wo ich mit ihm so Übungen gemacht habe, Fragerunden und so, aber schon wirklich bei meinem gesamten Lebensweg geholfen. Also ein Vater, den ich wirklich sehr bewundere, der nicht nur ein grandioser Koch ist, sondern auch so auf psychologisch beratender, spiritueller Ebene ein großes Vorbild und ein Weggefährte und jemand, der mir immer wieder irgendwie aus irgendwelchen Schlamasseln oder Krisen rausgeholt hat und der ein unfassbares Talent dafür hat, Menschen auf ihrem Weg zu helfen.
Ja, was war so ein großes Schlamassel?
Ach, da gab es irgendwie schon, was gab das letzte, ich glaube, eine sehr problematische Filmproduktion, wo ich was geplant war, mit einem anderen Regisseur zusammen einen Film zu machen und das hat dann in letzter Sekunde eigentlich nicht funktioniert, sodass man sich wirklich noch am Set dann richtig in die Köpfe gekriegt hat so und ich bin dann aus diesem Projekt ausgestiegen und es war für mich sozusagen, weil ich sehr lange für dieses Projekt gekämpft hatte, um das umzusetzen, schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube so und das auch in dieser Phase war er dann wirklich
der seelisch-moralische Beistand.
Absolut, genau. Ja.
Inwieweit hat das Kochtalent auf Sie abgefärbt? Was ist Ihr bestes Essen?
Ja, das muss ich gestehen, das hat nicht ganz so, also mein Talent hat sich dann doch in andere Bereiche dann so rein gemogelt. So. Ich koche gerne Risotto in verschiedensten Variationen. Ansonsten muss ich gestehen, ist meine Frau da wesentlich begabter als ich. Aber wir versuchen so oft wie möglich, mit dem Vater nach Hause zu fahren und dann
das auszunutzen.
Genau, kriegen wir immer die wahnsinnigsten, schönsten, überraschendsten Gerichte präsentiert.
Wir wollten darüber sprechen, dass manchmal Stimmen in vielen Fernsehfilmen einfach nicht so gut zu verstehen sind. Manfred Lindner, SWR1-Hörer, hatte die Frage nämlich direkt ins Studio gemeldet. Sie können es beantworten.
Ja, also im Vergleich jetzt zum Beispiel von jetzt amerikanischen Produktionen, die jetzt synchronisiert werden, liegt es schlichtweg daran einerseits, dass die Synchronstimmen, die Deutschen, die da drauf gelegt werden, die sind viel, viel lauter gemischt. Dadurch hat man das Gefühl, die sind immer irgendwie klarer und haben bessere Stimmen als deutsche Fernsehfilme gerade. Und das kommt aber auch dazu, jetzt auf der anderen Seite, dass die Abhörbedingungen, die man zu Hause bei sich hat, auch natürlich bei jedem irgendwie anders sind. Beziehungsweise wir zum Beispiel haben zu Hause so eine Soundbar, was eigentlich ein ganz tolles Gerät ist und einen super Ton macht. Wenn man den Fernsehton darüber aber abläuft, sind die Stimmen ein bisschen leiser. Man versteht sie relativ, also deutlich schlechter als jetzt über idealen Abhörbedingungen so.
Ist das nicht was viele zu Hause haben, so eine Soundbar? Müsste man da nicht anfangen, auch die Filme anders abzumischen?
Ja, also das müsste man tatsächlich, also es wird ja inzwischen sogar schon gemischt für Tablets und für iPhones. Aber ich glaube, wenn man dahin kommt, dann müsste man fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Mischungen machen, so. Das wäre gar nicht zu stemmen, so. Also, man ist da immer irgendwie gezwungen, weil auch jeder Fernseher natürlich anders klingt und auch wiederum jedes Soundsystem, welche Boxen man hat und auch wie die positioniert werden oder vielleicht auch mal ganz schlichtweg falsch eingestellt und schon ist man irgendwie in einem Territorium, wo man sagt irgendwie, ach, das klingt doch total schlecht jetzt, so.
Also eine richtige Lösung gibt es dafür nicht. Den Nachbarn muss man mit Nerven laut aufdrehen.
Es gibt tatsächlich nicht so die richtige Lösung. Also man sitzt so als Regisseur immer selbst im Mischtonstudio und sieht dann und hört vor allem ein ganz tolles Ergebnis. Und dann ist man plötzlich beim Nachbarn und schaut sich das an und denkt, um Gottes Willen hört sich das furchtbar an. Weil einfach, es hört sich beim Bild genauso. Leinwände, Fernseher, die sind anders eingestellt. Bei dem einen ist es ganz knallbunte Farben, beim anderen fast schwarz-weiß. Da muss man als Regisseur und Künstler irgendwie auch ein dickes Fell haben, dass es wirklich nur einmal so aussieht, wie man es haben will, nämlich wenn man es gerade macht.
Ja, anderer Punkt aus Rottweil von Alfred Biel, der schreibt, der guckt den Tatort ganz gerne, aber er kritisiert die volkserzieherische Maßnahme. Wenn er das merkt, dass man da zu einer politisch korrekten Gesinnung erzogen werden soll, dann schaltet er ab. Das ist ja vielfach der Fall, gerade auch bei gesellschaftspolitischen Themen, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag im Toten Winkel. Wie haben Sie das vielleicht auch verhindert?
Ja, also der Kollege spricht mir da auch sehr aus dem Herzen so. Also kein Zuschauer der Welt will sich, wenn er einen Film schaut, irgendwie belehren. So, und ich finde, Film ist auch nie irgendwie ein pädagogisches Instrument so. Da stehen wirklich Geschichten im Vordergrund, die spannend sind, die emotional sind und die uns, wenn sie uns zusätzlich dazu noch etwas über unsere Gesellschaft aussagen, so, dann ist das legitim und dann ist das toll. Aber es gibt einfach viel zu viele Produktionen, die einfach nur darauf aus sind, jetzt irgendwie den Themenfilm zu machen und die einfach so die pädagogische Aufgabe, so die Didaktik dahinter einfach so klar ist, dass man einfach wirklich nur noch genervt ist und abschalten will.
Aber wenn ja alle Filmemacher wissen, der Zuschauer möchte nicht belehrt werden, warum passiert es dann dennoch so oft?
Naja, das ist eine ganz einfache Geschichte, weil es gibt Filmemacher die und oder Redaktionen, die wollen belehren. So, und die nehmen dann diesen Auftrag ein bisschen zu ernst. So. Und ich meine, irgendwie, ja, also Pädagogik ist ja auch an sich nichts Verkehrtes. So. Das ist ja irgendwo, ist das ja legitim und kann vielleicht auch
aber
hier und da mal.
Der erhobene Zeigefinger, der stört ja.
Der erhobene Zeigefinger ist etwas, wo sich wirklich auch bei mir die Fingernägel aufrollen. So, da schalte ich dann sofort ab und um und nie wieder ein. Weil das ist dann wirklich eine Entmündigung des Zuschauers, der für dumm verkauft wird. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und auch da wird natürlich immer wieder so ins Fettnäpfchen getreten und Fehler gemacht. Teilweise sind aber auch dann Leute so, also Filmemacher so irgendwie prätentiös oder anmaßend und denken, hey, sie müssen jetzt dem Zuschauer die Welt erklären und so sagen, wie es sein soll. Und das ist eben auch nicht das, worum es eigentlich gehen sollte beim Geschichtenerzählen.
Deswegen sagen wir an dieser Stelle nichts mehr. Ich sage nur noch Dankeschön, Philipp Koch.
Danke Ihnen.
Eins gehört.